willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Social. Heute ist die letzte Folge für diese Staffel, denn ich gehe für 2 Monate in Elternzeit und will mich da ganz den Dingen widmen, die man sich da so widmet. Und deshalb machen wir 2 Monate Pause und kommen dann im Juli wieder mit einer neuen Folge. Chris, ich habe Mini Motorways deinstalliert und mein Arcade-Abo beendet.
Ach. Naja, wenigstens hast du deine Zeit genossen, hoffe ich.
Ja, und ich tue mich schwer, Quibi zu benutzen. Ich habe nochmal reingeschaut und die News geguckt und diese eine Free Ray Sean. Aber irgendwie, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Ich komme damit nicht so richtig klar. Wie ist es mit dir und Quibi?
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschafft, reinzugucken. Es steht noch auf meiner Liste, aber ich sag mal, ich bin noch nicht ganz so sehr gepackt. Deswegen hoffe ich, dass ich am Wochenende dazu komme. Das ist mein Stand.
Okay. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, wovon wir eigentlich nicht so richtig Ahnung haben. Aber ich finde es trotzdem enorm spannend, und zwar die Entwicklung in der E-Sports-Branche. Ich war ja ein bisschen schockiert, als ich gelesen habe, dass die E-Sports-Branche trotz oder wegen Corona Einbußen hat, und war so erstmal vor den Kopf gestoßen, aber dann war relativ schnell klar, warum. Denn die Branche verdient am meisten Geld mit ihren Events. Und diese Events finden in großen, großen Hallen statt. Das war für mich gar nicht so klar und hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Absolut, also teile ich absolut. Ich habe vor allem halt gerade gedacht, dass die E-Sports-Branche da ohne Ende von profitieren könnte. Ja? Also es gibt einfach so viele mögliche Optionen, wie man in der Industrie jetzt Alternativen dazu aufbaut, zu diesen Events, die im echten Leben stattfinden. Und andere Unternehmen machen das halt auch, also über andere Branchen hinweg, dass Events eben jetzt zum Beispiel online stattfinden. Du hattest einen Artikel geteilt, in dem unter anderem ein Tweet referenziert wurde. Und da heißt es, irgendwas zwischen 25-45% Revenue Decline in den Jahren, beziehungsweise halt auch jetzt in Q1 diesen Jahres. Das ist halt also unfassbar heftig. Unfassbar heftig für eine Digital-First-Industrie.
Ja, das dachte ich halt auch, ne? Aber anscheinend ist wirklich dieser Faktor, den Leuten beim Gamen zuzugucken, und das am liebsten auch in einem Stadion. Das heißt, auch der E-Sport ist auf eine gewisse Art und Weise Sport, und da merkt man auch, hinter den großen, großen Teams stecken mittlerweile auch ganz normale Vereine wie FC Bayern München, Schalke. Die haben alle ihre E-Sports-Vereine, und ich glaube, daher kommt auch diese Nähe einfach zu dem, ja, wir müssen das in einem Stadion zeigen, dass auch für den E-Sport kein, ja, Online-Streaming, wie man es jetzt von Twitch kennt, wahrscheinlich dann die große, große Relevanz hat, wo man richtig Geld verdient.
Ja, also kann ich mir vorstellen, aber es gibt ja andere Interaktionsformate. Also ich meine, Streaming von Events zum Beispiel hat ja nochmal ganz andere Schwierigkeiten. Ne? Du kannst zum Beispiel nicht dieselben Konditionen für alle Gamer oder für alle Teilnehmer an einem Contest sicherstellen. Ne, wenn jeder von sich zu Hause zockt, dann hast du unterschiedliche Setups. Du hast unterschiedliche Leute, die zum Beispiel, weil sie nicht mit besonders viel Ablenkungen leben müssen, weil sie irgendwie eine Baustelle vor der Wohnung haben. Oder du hast halt andere, die wirklich einen schallisolierten Raum haben, in dem sie sich wirklich auf das konzentrieren können. Du weißt halt nicht notwendigerweise, wie die Software aussieht, weil sie halt nicht auf kontrollierten Rechnern spielen, sondern auf ihren eigenen Rechnern und. Also, ne, alles schön gut, alles geschenkt. Dass die Events generell abgesagt werden, kann ich soweit halt auch nachvollziehen. Es gibt nicht notwendigerweise das 1:1 Replacement, aber es gibt halt so viele andere Möglichkeiten, hier die Community zu aktivieren und auch, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen sehr kapitalistisch, aber halt auch zu monetarisieren. Ja, also Leute, die in ein Stadion kommen würden, um sich ein Event reinzuziehen, sind mit Sicherheit einfach auch viel. Also denen fehlt es halt, dass sie das nicht machen können, und die finden dann eben auf digitalen Kanälen andere Formate, in denen sie gern interagieren wollen. Ja? Und es gibt so viele Plattformen, so viele interaktive Plattformen, wo du zum Beispiel Contests veranstalten kannst. Wir haben Anfang des Jahres über Ready Player One gesprochen. Erinnerst du dich?
Mhm. Ja.
In Ready Player One ist die Kerngeschichte eigentlich, dass ein Contest gestartet wird, ein digitaler Online-Contest wird gestartet. Und an diesem Contest kann generell jeder teilnehmen. Und wer in diesem Contest halt das zuallererst schafft, drei Rätsel zu lösen, der bekommt, sorry, ich habe den Plot nicht mehr komplett auf dem Schirm, aber der bekommt irgendeinen Preis, weiß ich nicht. Ne?
Der bekommt den Zugang, man, als Admin des gesamten Universums zu werden.
Ah, genau, richtig, genau. Also genau sowas in der Form könnte man eben genauso veranstalten. Man schafft sich in den Spielewelten der großen populären MMORPGs entsprechende Environments, ne? Also zum Beispiel für Minecraft gibt's das relativ viel. Du hast halt eine riesige Welt, du kannst einen eigenen Server aufbauen, indem du einfach eine Welt vordefinierst und konfigurierst. Und dann können eben verschiedene Player sich bewerben und können in diese Welt hinein und haben die Aufgabe, in dieser Welt etwas zu tun. Und irgendjemand, der das, was zu tun ist, als erstes schafft, der gewinnt. Ne? Und das kann zum Beispiel ja halt auch über mehrere Tage gehen und wird gleichzeitig von bereitgestellten Spectators, die also wirklich nur drin sind, um das Ganze aufzunehmen, wird es gestreamt. Und durch diese Streams kannst du natürlich dann eventuell eben durch Werbeeinnahmen aus diesen Live-Events, aus live online digital stattfindenden Challenges wirklich ein richtig abgefahrenes Streaming-Ereignis machen.
Aber ich glaube, da hast du halt dieselben. Was du sagst, ist, glaube ich, ganz interessant. Es geht darum, die wollen sich gerne in einem kontrollierten Umgebung, alle haben dasselbe Voraussetzungen, wollen sie sich messen, wer ist der Beste. Ja. Und das ja wäre genauso, als wenn du sagst, naja, wir können uns für Olympia nicht zum Sprint treffen, dann komm, wir haben hier für jeden im Wald einen Parcours aufgestellt, dann rennt mal da durch. Und jeder muss den Parcours aber im Wald selber aufbauen. Ich glaube, ja, es gibt wahrscheinlich dann doch gar kein Äquivalent dazu, so richtig gefühlt.
Nein, genau. Es gibt, ja, bin ich bei dir. Möglicherweise habe ich das nicht klar genug gemacht. Es gibt kein Äquivalent zu dem, was aktuell nicht stattfinden kann. Aber es gibt eben Formate, die sich im E-Sports wesentlich besser anbieten, als in anderen Branchen das halt denkbar wäre. Du kannst eben neue Formen von Contests, neue Arten definieren, die am Ende eben ein Entertainment-Format machen, also ne, auf die Beine stellen, was genossen werden kann. Also du kannst ein Fußballspiel zum Beispiel, was im echten Leben eben ernsthaft einfach ein Messen von körperlichen und geistigen Fähigkeiten, von strategischen, spielerischen Fähigkeiten des einen Teams gegen das andere ist, kannst du halt nicht so ohne weiteres digital replizieren. Ne? Es ist einfach ein komplett anderes Skillset, was du an jemanden stellst, der gut mit irgendwelchen Peripheriegeräten umgeht oder jemand, der halt wirklich im echten Leben in Sportbekleidung halten mit einem Ball rumhantiert. Aber du kannst eben den Rasen, den digitalen Rasen nehmen, ne? Nämlich die Spielwelten, in denen diese Contests abgetragen werden, und kannst auf Basis dieser Spielwelten neue Experiences schaffen. Und es ist jetzt nicht so, dass du da massiv Ressourcen für bräuchtest. Also ne, du musst jetzt nicht irgendwie großartig ein neues Stadion bauen für eine bestimmte Sondersituation, sondern du kannst eben alles in der digitalen Welt generieren. Du kannst alles in dieser digitalen Welt erschaffen. Du müsstest eben einfach nur die Manpower dafür dedizieren, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf das Schaffen von digitalen Experiences, und zwar zeitlich begrenzten Live-Events, also sowas wie The Hunger Games, spielbare The Hunger Games. Jeder kommt mit seinen eigenen Präferenzen da rein, jeder kommt mit seinen eigenen Setups da rein. Es ist zum Teil ein Game of Chance, also ne, du kannst nicht notwendigerweise nur durch Skill gewinnen, aber es ist halt einfach ein extrem hoher Entertainment-Faktor und eine Monetarisierungsstrategie für diverse Vereine und Brands und die Sponsor, die jetzt halt ohne Events dastehen. Meinst du nicht?
Ich glaube, da hast du wahrscheinlich dieselben Effekte, wie wir sie in der Fußballbranche erleben. Es gibt kein Äquivalent zu dem, der Verein A gegen Verein B trifft sie auf dem Rasen und spielen gegeneinander. Da gibt's irgendwie die können jetzt nicht plötzlich irgendwas anderes gegeneinander spielen. Da sind auch so viele. Ich glaube mittlerweile, und das wird auch in der E-Sports-Branche so sein, sind einfach so viele Player da im Spiel, die gar nichts mit dem eigentlichen Ding zu tun haben. Das ist von dem Getränkeverkäufer in der Halle, über den Veranstalter, über den Concession-Stand, über T-Shirts, alles, was sie da verkaufen können. Und dann eben auch einfach dieses Stattfinden der regulären Spiele. Da unterscheidet sich vermutlich, jedenfalls deuten die Zahlen das an, diese Branche überhaupt nicht von den anderen Game-Branchen oder Spielbranchen, wo es einfach darum geht, feste Turniere zu festen Zeiten. Ich finde deine kreativen Lösungen natürlich total geil und denke mir, hey, ich als Fan gerade so von zum Beispiel Mountainbike, fragt mich jetzt schon, ja, die fahren da einen Berg runter, warum können jetzt solche Events nicht stattfinden? Die können auch trotzdem einen Berg runterfahren. Und ich kann dazu gucken, da muss doch kein Zuschauer am Rande stehen. Also das sind alles so, und auch beim Fußball, warum es keine Geisterspiele gibt. Also klar, da sind halt ziemlich viele Leute, aber ich finde, ne, die könnten sich ja, machen sie ja auch zum Teil. Also ich würde auch, die könnten sich ja trotzdem an Orten treffen. Die Rechner können alle so weit auseinanderstehen, dass das für alle funktioniert. Und können da ihr Spiel abhalten und ich gucke halt online zu. Da bin ich so, verstehe ich nicht so ganz, warum, wie du sagst, warum gerade die E-Sports-Branche, ohne dass man alles ändert, da so krasse Einbußen verzeichnet oder da auch keine Alternativen hat. Klar, einige Events werden ja auch gestreamt, aber trotzdem, das scheint den Markt da ganz schön durchzurütteln.
Ja, also ich denke, man muss da vielleicht doch nochmal eine kleine Unterscheidung machen. Also ich kann die Faszination, wenn du in ein Fußball- oder ein Eishockey-Stadion gehst und das Spiel live verfolgst, ist einfach was grundsätzlich anderes, als wenn du das Spiel irgendwie im Fernsehen siehst oder irgendwie streamst. Dasselbe gilt natürlich für Events wie Mountainbike jetzt auch, ne? Wenn du wirklich da irgendwie vor Ort bist und einfach bestimmte Personen, von denen du einfach weißt, dass du sie sonst bewunderst, die dann nur wenige Meter von dir entfernt sind, das ist was Krasses. Das ist einfach eine Experience, die ja die halt auch im E-Sport so ein bisschen wahrscheinlich eine Kernemotion ist, weil wenn du einen Spieler hast, den verfolgst du und da ziehst du dir die Twitch-Streams rein und den kennst du halt schon so lange und dann gehst du halt auf ein Event, wo du weißt, dass er da spielt und du kannst ihm halt dabei zugucken und du bist ihm nah. Das ist, glaube ich, schon einfach eine emotionale Experience, die kannst du nicht ohne weiteres online ersetzen. Was ich hier halt mir viel mehr wünschen würde, wäre, dass gerade die Sport- und gerade die E-Sports-Branche sich halt so ein bisschen anguckt, was Entertainment-Plattformen bereits seit ziemlich langem einfach als Formate etabliert haben. Also warum gucken wir Dinge wie, keine Ahnung, zum Beispiel Let's Dance, ne? Ist eine Show, die läuft auf RTL einfach schon wesentlich länger.
Sprich für dich selber.
Was? Nein, also versteh mich nicht falsch. Ich ertrage Let's Dance nur, weil ich kein Gegenmittel habe, mich hier zu Hause dagegen zu wehren. Ich habe die Titelmelodie im Kopf und sie wird mich mein ganzes restliches Leben begleiten. Ich werde sie nicht mehr rauskriegen, weil ich weiß, es gibt einmal im Jahr diese Phase, wo das einfach exzessiv hier zu Hause läuft. Diese Show ist insbesondere deswegen erfolgreich, weil sie halt mit Prominenten arbeitet. Weil Prominente dort eben einfach sich diesen Challenges mit diesen Challenges konfrontiert sehen und diese Challenges überkommen müssen. Big Brother zum Beispiel halt auch, ne? Es funktioniert eben einfach insbesondere dann gut, wenn du da Promis mit dabei hast. Jetzt gibt's seit kurzem irgendwie ein Format, wo Promis auf der Straße leben oder so, ne? Also diese Formate auf RTL und anderen großen Sendern funktionieren teilweise eben nur, weil Prominente sich mit diesen Aufgaben konfrontiert sehen. Und genauso kannst du quasi digitale Hunger Games stattfinden lassen. Es muss nicht notwendigerweise der Verein A gegen Verein B spielen. Aber wenn du halt weißt, hier findet ein Live-Event statt, hier findet Reise zum Mittelpunkt der Erde findet in Minecraft statt. Der Server wird gesponsert von Strato. Veranstaltet wird das ganze Ding von, was weiß ich, Red Bull. Und die Spieler, die also gemeinsam versuchen, als erstes den Mittelpunkt der Erde zu erreichen, da sind halt irgendwie bekannte TV-Promis mit dabei, da sind irgendwie Pro-Gamer mit dabei, da sind vielleicht Musiker mit dabei oder. Du hast diesen Promi-Crossover-Effekt. Du hast diesen Challenge-Effekt, also diese Herausforderung, diesen Spielshow-Charakter, ne, der halt auch jedem, der schon mal irgendwie ein Sportevent live verfolgt hat, nicht ganz unattraktiv vorkommt. Und du hast den Sponsoring-Effekt und kannst eben unterschiedliche Unternehmen reinholen, die sich aktiv an diesem Event irgendwie austoben. Und ich glaube, diese Formate könnten jetzt in dieser Zeit, wo wir alle im Lockdown sind und mehr Internet und Fernsehen konsumieren als je zuvor, richtig, richtig, richtig einschlagen. Ich sehe sie halt aber nicht.
Da hast du recht. Also da gibt's auch beim Mountainbiken, vor allem im Downhill-Bereich oder im Slopestyle-Bereich, gibt's ein Event, Red Bull Rampage, wo einmal im Jahr treffen die sich alle in Utah in der Wüste und jeder baut sogar seine eigene Line, die er dann runterfahren wird. Geil. Und wo er Tricks machen wird. Also ein relativ einzigartiges Event, auch für diesen Bereich, weil normalerweise wird die Line halt gebaut, du kommst da hin zu dem Event, dann machst du deine Tricks und dann wird bewertet, wer hat die besten, coolsten Tricks auf dieser Line gemacht. Und bei dem Event kommt sogar noch dazu, es wird bewertet, welche Line hast du gewählt, gebaut, wie komplex ist dies. Macht es natürlich auch komplexer, das zu bewerten. Aber sowas wäre
eine Line ist einfach so aneinandergereihte Hindernisse oder was? So Rampen.
Also genau, da die fahren quasi von der Bergspitze los nach bis runter und dann bauen die sich zwischendurch halt Rampen rein, wählen aus, fahre ich eher den ganz steilen Weg runter und mache keine Tricks, dafür ist technisch anspruchsvoller oder ist nicht ganz so steil, aber ich mache halt 3 Flips unterwegs. Also da ist da gibt's so die ganze Bandbreite. Und das ist auch eins der Mega-Events des Jahres, wo alle drauf hinfiebern und einfach jeder weiß. Also, und es gibt noch viele andere lustige Formate nebenher, die auch interessant sind. So Fuchsjagd, ein Mountainbiker wird von allen gejagt. So, da gibt's also gibt's noch viele andere spannende Formate, die, wo auch die Pros alle mitmachen. Und trotzdem ist es nicht so dieses Standardding, ne? Also wer fährt am schnellsten Berg runter oder wer macht die besten Tricks, sondern es ist irgendwie so eine Kombination aus Sachen. Und ich gebe dir recht, das ist jetzt sicherlich die Zeit, wo man so neue Formate, die auch einen größeren Entertainment-Faktor haben, etablieren kann. Und das wundert mich halt besonders beim E-Sport, dass da nicht sofort erstmal, dass die Branche so hart betroffen ist. Also klar ist das eine Megabranche, da werden ja mehr Geld gemacht mittlerweile als mit anderen Sportarten. Aber dass die so schlecht adaptieren können in die digitale Welt, wo doch die Zuschauer zum größten Teil prädestiniert sind, Online-Events zu gucken, dass da nichts entstehen kann, ist schon krass.
Weißt du denn, wie die, also wieso diese großen E-Sport-Ligen und Vereine, wie die aufgebaut sind? Also sind das insbesondere Sport-Professionals, die sich einfach versuchen, in diesem, also mit einem neuen Medium weiterzuentwickeln? Oder sind das schon eher so digitale Pioniere, sage ich mal, die nebenbei halt irgendwie eine Begeisterung für verschiedene Sportarten haben und darauf basierend diese E-Ligen entwickelt haben? Hast du da eine, kennst du dich da ein bisschen mit aus?
Also das bisschen, was ich weiß, ist, das sind im Prinzip Gamer, die wir auch von Twitch und so weiter kennen. Und die großen Vereine, und dann gibt's so Veranstalter, die organisieren dann Ligen und Championships. Und die, früher war das im Prinzip so, da haben die Gamer halt sich selber dahin geschickt. Und mittlerweile gibt's eben Vereine, wie auch Schalke oder Bayern München, die dann quasi Sektionen haben, wo die Spieler einkaufen und versuchen, zu sich zu holen. Und die dann in den Wettkampf in diese Ligen schicken und versuchen, dass die da gewinnen und möglichst den Championship-Titel nach Hause holen, wo dann natürlich auch Werbegelder mit dranhängen. Also ganz normal, wie man es auch aus den anderen Bereichen kennt.
Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass diese Chancen einfach nicht gesehen werden, weil das Mindset halt immer noch ein, also dasselbe ist wie halt im konventionellen analogen Sport, ne? Also es werden gegebenenfalls halt gar keine Crossover-Chancen gesehen, wie zum Beispiel, dass du eben Best Practices aus dem Entertainment-Bereich mit Best Practices aus dem Sportbereich vereinen kannst. Sondern es wird halt wirklich aus der einen sturen Sports-Only-Perspektive gedacht. Und damit verbaust du dir natürlich oder schlägst du halt einzelne Türen zu, bevor du sie eigentlich wirklich richtig aufgemacht hast.
Das ist ja eine der großen Leistungen, die Red Bull quasi in den Adventure-Sport-Bereich mit reingebracht haben, dass die halt erstmal zum einen, dass ein Getränkehersteller Sportler unterstützt und nicht wenig. Das war schon mal ein Riesenteil.
Stimmt.
Und quasi sich da in diesem Bereich etabliert haben. Aber dann auch so ganze Events zu veranstalten, die eben ein bisschen abweichen von den normalen Championship, World Cup und so weiter. Und so einen Special-Rang haben. Das macht natürlich viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch in der E-Sports-Branche sich versuchen, ich weiß jetzt nicht, wer will denn solche Gamer potenziell erreichen. Also irgendein großer, wenn jetzt Duplo oder Schokolade, Kinder Milka Schokolade plötzlich sagt, du, wir wollen jetzt unseren neuen Aufstrich, den wollen wir jetzt richtig hart platzieren und machen jetzt ein eigenes E-Sports-Event weltweit. Und das wird dann so das neue Staple am E-Sports-Himmel. Da will man unbedingt mal mitmachen. Das ist natürlich total spannend. Aber da brauchst du natürlich eine gewisse Form von Erfindungsreichtum und dann auch, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob alle schon durchstiegen haben, dass das ein Milliardenvorhaben mittlerweile ist, ne, diese E-Sports-Branche. Also, dass da richtig riesen Umsätze gemacht werden, ob das schon jeder auf dem Schirm hat.
Ja, also so ein bisschen, glaube ich, wissen große MMORPG-Hersteller, wissen das, glaube ich, schon länger. Also als ich noch zur Schule gegangen bin, ne, da war World of Warcraft halt einfach ein Riesending. Mittlerweile ist ja das, ich sag mal, ist der Hype ja so also ziemlich abgeflaut. Ne? Heute sprechen nur noch alle über Fortnite. Das Ding ist, World of Warcraft und andere dieser Massive Online-Spiele haben immer das Grundkonzept mehrerer, also einzelner Quests. Und manche dieser Quests sind zeitlich begrenzt. Das heißt also, es findet etwas statt und es findet nur in einem festgesetzten Zeitraum statt. Und du kannst es nicht alleine machen. Das heißt, du brauchst andere, um zum Beispiel irgendwie irgendwie den großen, fiesen Troll in irgendeiner Höhle zu killen oder so, ne? Und zwei Sachen schlagen hier halt sofort an. Zum einen, du brauchst irgendwie einen Squad oder andere Squads nehmen sich dieser Quest an. Und du musst es innerhalb einer bestimmten Zeit schaffen. Das heißt, du kannst dir nicht ewig Zeit lassen. Und die allein schon die bedingte Verfügbarkeit dieses Events, ne, allein das zieht dich halt schon an und hat so eine eigene, ja, Magie irgendwie, dass du weißt, dass du es nicht zu jedem Zeitpunkt haben kannst. Das Ganze zieht sich weiter fort. Also wir haben in Grand Theft Auto zum Beispiel solche Challenges. Ne? Es gibt in fast jedem Spiel mit einem Online-Modus gibt es zeitlich begrenzte Daily Challenges. Mittlerweile ja auch in mobilen Apps. Du hast überall einzelne tägliche Herausforderungen oder wöchentliche Herausforderungen oder monatliche Herausforderungen. Manchmal halt auch so Sonderherausforderungen. Du kannst, wenn du GTA 5 zum Beispiel spielst, weiß die Zeiträume nicht mehr, aber zu bestimmten Zeiten im Winter liegt plötzlich überall Schnee. Und du kannst zum Beispiel ein limitiertes Santa Claus-Kostüm irgendwie im Laden kaufen oder so, ne? Also es gibt bestimmte Dinge, die finden statt und an diesen Experiences kannst du teilnehmen. Und das funktioniert halt in der Regel sehr gut, weil wenn du eine Community hast, die sich generell mit dieser Spielwelt identifiziert oder auseinandersetzt, dann hast du einfach damit direkt die Audience, die du mit deiner Aktion erreichen kannst. Und was du aus dieser Aktion machst, das ist dir dann halt relativ, also frei überlassen. Wenn du jetzt einen großen Sponsor hättest oder einen großen Veranstalter, der auf Epic Games zum Beispiel zugeht und sagt, ey, können wir nicht mit Hilfe von Fortnite wirklich mal eine einzigartige, zeitlich limitierte Experience schaffen, wie Quibi das gemacht hat. Die hatten ja, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, eine ihrer Exclusive Punked-Folgen über ein Element in der Fortnite-Welt ausgestrahlt, erstmals. Ne? Also so ein Crossover geschaffen aus ihrer eigenen Plattform und aus dieser digitalen Experience. Und wenn du das als Veranstalter halt auch machen würdest und du würdest einfach berühmte Leute aus dem Vereinsnetzwerk oder so oder Pro-Gamer einfach mit in zeitlich limitierte Großaktionen reinholen, die gestreamt werden, die also übertragen werden, die gesponsert werden, die beworben werden und schaltest oder broadcastest diese Experience eben als etwas Einzigartiges in einer Zeit, wo jeder zu Hause sitzt und nichts zu tun hat. Ich verstehe nicht, wie man diese Rechnung nicht machen kann.
Naja, ich glaube, was damit reinspielt, ist das, was auch viele Extremsportler betrifft, die du hast halt den Verein und der Verein lebt davon, dass er seine Spieler bestmöglichst trainiert und dann auf diese Events schickt und dort möglichst erfolgreich wird und dann die Werbekunden halt lieber den Verein da unterstützen und das Geld dahin geben und dann die Preisgelder wahrscheinlich auch. Das andere ist ja, du hast Challenges, wo die Spieler quasi selber mitmachen können oder ne, Sponsoren die unterstützen und so als Verein dann zu sagen, ja, da ist ein Event jetzt im Jahr, das reicht natürlich für die nicht. Ne? Die sind angewiesen auf diese ganzen Championships und die ganzen Turniere, damit die Mannschaft möglichst viel, weil nur wenn sie Spiele macht und wenn sie spielt, dann sorgt sie für Umsatz. Und da ist natürlich, die Jungs wollen ja dann trotzdem im Verein, kriegen ihr Monatsgehalt und so und damit es halt einigermaßen möglich ist, klar, müssen die möglichst viel spielen. Da reicht dann so, wenn ein Hersteller irgendwie sagt, ich habe hier ein geiles Event, dann die Vereine sind halt darauf angewiesen, dass es möglichst viele Events gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es keinen Sinn für die Spieler weiterzuhalten, weil dann gibt es keinen Markt, wo man Geld verdienen kann.
Genau, aber es gibt ja tonnenweise Spielewelten und es gibt ja tonnenweise Plattformen, auf denen man eben sowas aufbauen kann. Also du
genau, aber das bauen halt nicht die Vereine auf. Das bauen ja nicht die Vereine auf, weißt du?
Die müssen ja, es müsste Sponsoren geben, die das auch
machen. Genau, aber dann müssen die sich ja alle einigen oder sicherstellen, dass genug Vereine dann auch daran mit teilnehmen und so. Ich glaube, diese Komplexität, die dann dahinter steckt, dass da irgendwie weltweit alle Gruppen sagen, darauf können wir uns verständigen, da machen wir mit. Das ist halt schwierig wahrscheinlich.
Also, ja.
Mal überleg mal, stell dir mal vor, weiß nicht, jetzt eine andere Branche, weiß nicht, Gerolsteiner Mineralwasser veranstaltet statt Olympia dem Schwimmturnier machen, sagen sie irgendwie, ja, wir haben hier für jeden was aufgebaut, geht doch alle dahin und schwimmt mit. Dann können zwar alle an dem Event mit teilnehmen, aber danach ist halt wieder Schluss. Also ob das dann für den Verein sich lohnt, den ganzen Aufwand zu betreiben, die Leute zu diesem Event zu schicken, das reicht halt wahrscheinlich nicht. Die brauchen diesen regelmäßigen Spielkalender. Das ist jetzt mal meine Vermutung.
Mhm.
Weil die meisten Musiker verschieben ja jetzt auch ihre Touren, anstatt zu sagen, yo, ich spiele die Tour online und ihr guckt da alle zu. Also da
ja, wobei es da halt auch ohne Ende jetzt in letzter Zeit Videos gibt von zum Beispiel Musikern, die gemeinsam über Remote-Kommunikationswege irgendwie zum Beispiel Songs instrumentalisieren oder gemeinsam remote miteinander spielen. Oder ne, also teilweise halt einfach Musiker aus Bands, die gar nichts miteinander zu tun haben, die jetzt halt aber eben zum Beispiel total gute Videos produzieren, wo sie dann eben gemeinsam irgendwie nochmal einen Song covern oder so.
Genau, aber die Manager sagen auch, das machen halt dann die Musiker selber und verdienen damit halt kein Geld. Aber die Manager, weißt du, die dahinter, die sagen jetzt halt auch, hey, es gibt keine Alternative zur Konzerttour. Das ist das, womit wir am meisten Geld verdienen. Wir verschieben lieber das ganze Ding, als irgendeine Alternative zu erarbeiten.
Genau, aber gleichzeitig hättest du halt einfach den Raum, momentan genau diese Businessmodelle halt zu testen, ne, ohne dass du großartig irgendwie da Risikokapital für beanspruchen musst, weil deine Musiker bzw. deine Assets, also auch deine Spieler im Verein, die haben halt momentan nichts Besseres zu tun. Die, ne, es ist nicht so, dass du sie aus einem Spiel abziehen würdest. Es ist nicht so, dass du sie aus dem Training ziehen würdest. Es ist nicht so, dass du eine Tour absagen müsstest, damit du mit deinem Musiker irgendwie aktuell mal so eine Crossover-Serie auf YouTube aufnehmen könntest. Sondern du hast tatsächlich momentan einfach die zeitlichen Kapazitäten, genau diesen Zeitraum zu nutzen. Und diesen Zeitraum jetzt nicht zu nutzen, sondern stattdessen zu sagen, wir verschieben die Tour und warten die Zeit ab und nutzen die Zeit jetzt gerade halt einfach als, keine Ahnung, kreative Pause oder so oder produzieren das nächste Album vor, kannst du natürlich machen. Aber es wäre ein gefundenes Fressen, sich wirklich zu überlegen, wie entwickelt sich diese Industrie in Zukunft weiter, was für Chancen haben wir und welche dieser Chancen schätzen wir als so potenziell fruchtbar ein, dass wir jetzt mal den ein oder anderen Test machen, um zu gucken, ob dieses Modell sich eventuell tatsächlich vielleicht nicht sofort, aber langfristig amortisieren könnte. Wir haben die größte digitale Zuschauerschaft, die wir uns vorstellen können, jetzt zu Hause an den Empfangsgeräten. Die wenigsten, also oder viele sind einfach überdurchschnittlich viel zu Hause, weil sie nicht rausgehen können, weil draußen keine Events stattfinden. Das heißt, wir haben eine tolle Userbase, mit der wir testen können. Und wie gesagt, unsere Assets, unsere Spieler oder Musiker oder unsere Künstler im weitesten Sinne, die sind halt verfügbar. Ja, die haben gerade keine anderen Verpflichtungen. Und das allein ist der größte digitale Spielplatz, den man sich momentan vorstellen könnte. Den nicht zu nutzen, ist eigentlich grob fahrlässig.
Ein wunderschönes Schlusswort für die letzte Folge in dieser Staffel. Was wirst du denn die nächsten 2 Monate so machen?
Ich gehe jetzt Fortnite spielen. Nein, ist ein Scherz, aber ohne Quatsch, am Wochenende habe ich eine sehr intensive Diskussion mit meiner Frau gehabt, ob wir uns nicht bei Fortnite anmelden wollen. Wir kennen das Spiel beide nur vom Hörensagen. Also wir haben es beide noch nicht gespielt. Aber wir haben vor einigen Jahren mal so einen Counter-Strike-Nachmittag gemacht und hatten unfassbar viel Spaß. Und jetzt wäre es am Wochenende beinahe zu einem Fortnite-Nachmittag gekommen. Ich werde die Diskussion am jetzt kommenden Wochenende wahrscheinlich wieder aufnehmen. Also ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir das hin, einen Nachmittag lang Fortnite zu zocken. Und vielleicht kriege ich ja noch einen Sponsor ran bis dahin, der meine Performance in Fortnite sponsert.
Sehr gut. Einer meiner Lieblingspodcasts, Ear Biscuits von Red & Link, die haben am Ende immer das Format, eine Empfehlung noch zu geben. Irgendeiner Art. Das würde ich jetzt an dieser Stelle mal aufgreifen und würde gerne unseren Hörern entweder das Buch oder auch kostenlos auf Spotify als Hörspiel verfügbar gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer. Sehr interessantes Buch.
Das ist der Tiere essen geschrieben hat.
Genau, Tiere essen, extrem laut und unglaublich nah. Hier bin ich, also ein jüdischer Autor aus New York. Ich kann ihn sehr empfehlen und dieses Buch ist auch beschäftigt sich mit der aktuellen Klimathematik. Ist so eine Mischung aus Sachbuch und eigene Lebenserfahrung und in der er auch sehr gut dieses Gefühl beschreibt, yo, jetzt weiß ich das alles, aber warum mache ich denn nichts? Und warum verhalte ich mich nicht anders? Und ja, habe ich am Wochenende auf der Baustelle gehört während der Arbeit und kann es sehr, sehr empfehlen. Hast du auch eventuell noch eine Empfehlung?
Ja, ich habe, ich muss mich noch entscheiden, welche Empfehlung ich ausspreche. Also eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall, die ist absolut zeitlos und wahrscheinlich auch nicht mehr allzu aktuell, ist das Buch Everything is Fucked von Mark Manson. Ein Buch über Hoffnung. Für alle die, die jetzt während dieser Corona-Geschichte teilweise mit Kurzarbeit zu tun haben oder eben zum Beispiel nicht genau wissen, wie sich in Zukunft der eigene Job weiterentwickelt und ob man vielleicht irgendwie in wenigen Monaten noch einen Job hat. Für alle die ist das Buch auf jeden Fall eine Empfehlung. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon. Der Autor ist Mark Manson. Der hat vor ein paar Jahren schon mal ein ziemlich gutes Buch geschrieben. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Auch sehr schön. Die Kunst des Draufscheißens, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Sehr, sehr gute Bücher. Der Titel könnte vermuten lassen, dass es negative Bücher sind, aber in beiden geht es genau darum, einfach ein bisschen mehr Zuversicht zu haben, zu verstehen, wie man selber glücklich wird, was einen glücklich macht und ja, einfach insgesamt, wie man ein besseres Leben leben kann, ohne irgendwie großartig esoterisch zu werden oder ja, weiß ich nicht, mit irgendwelchen spirituellen Geschichten loszulegen. Absolut empfehlenswert, hochunterhaltsam, macht viel Spaß.
Okay, dann hören wir uns wieder in 2 Monaten in diesem Podcast. Natürlich nehmen wir uns auch für die nächste Staffel, wie jetzt auch für diese Staffel vor, ein paar Dinge zu ändern oder anzupassen, neu zu machen. Deshalb bleibt gespannt, was euch in der nächsten Staffel erwarten wird.
Dir eine schöne Elternzeit, Erik.
Vielen Dank, ich freue mich drauf.
Mach's gut.
Ciao, ciao.